Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Wie man trotz schwieriger persönlicher Ausgangslage einen Ausbildungsplatz findet oder sogar einen Job bekommt? Darum geht es heute in unserem Bildungsmagazin. Und welche wichtige Rolle die Jobcenter dabei bislang spielen und weiter spielen werden? Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert. Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Trotz schwieriger Ausgangslage in den Job, darum geht es in unserer Sendung. Eingangs müssen wir da aber auf den Anlass und die aktuelle Entwicklung schauen. Ein Ringen gab es in den letzten Tagen um die Zuständigkeit bei der Betreuung junger Langzeitarbeitsloser, die bei den Jobcentern liegt. Es hat nun einen großen Proteststurm gegeben von Gewerkschaften und Betreuern und auch aus den Reihen der Koalitionspartner kam Widerspruch, alles niedergegangen auf das SPD-geführte Bundesarbeits- und Sozialministerium. Es wollte, um im Bundeshaushalt ab 2025 etwa 900 Millionen Euro einzusparen oder zu verlagern, die Betreuung von gut 700.000 jungen Menschen unter 25 ohne Arbeit den Jobcentern nämlich wegnehmen und der Bundesagentur für Arbeit zuweisen. Dann wären sie finanziert gewesen durch die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Arbeitslosenversicherung. Diese Woche in Berlin wurde der Plan gestoppt. Gestern stand es zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 1. Heil korrigiert Sparpläne. Durch die sehr lebhafte Bundestagsdebatte am 8. September über den Etat des Arbeits- und Sozialministers waren wir auf das Thema überhaupt gestoßen. Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive, trotz schwieriger Ausgangslage in den Job. Ob und wie da Initiativen der Jobcenter helfen, das klären wir gerne mit Ihnen und mit Ihren Fragen. Rufen Sie an, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unter der 00800-4464-4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, dann bitte an campus@deutschlandfunk.de und auch gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Mit ihrem Expertenwissen dabei sind hier in Köln zwei Studiogäste. Ich begrüße Dr. Christina Herrmann. Hallo.
Hallo.
Sie sind Vorsitzende des Vereins Pro Arbeit Aachen, Mitverfasserin eines Protestbriefes, der offenbar mit zum Erfolg beigetragen hat. Sie haben die Projekte Fachbereichsleitung im Nell-Bräuning-Haus, einem katholisch-sozialen Bildungswerk in Herzogenrath, Nordrhein-Westfalen, Bistum Aachen, nahe an der Grenze zu den Niederlanden. Richtig?
Genau.
Sie leiten unter anderem die Produktionsschule. Wichtiger Begriff, dass man das auch mal so wirken lässt, wie man das benennt, wo die Vermittlungsarbeit beginnt. Produktionsschule, also das ist ein aus Mitteln des Jobcenters finanziertes Projekt für junge Menschen unter 25. Sind die derzeit ohne Arbeit oder hatten sie noch nie eine?
Sowohl als auch. Wir haben 12 Teilnehmende in dieser Maßnahme, die sich übrigens jetzt in ein Projekt wandeln wird zum 1.10. Auch ein Projekt des Jobcenters. Und diese jungen Menschen hatten zumeist keine Arbeit, haben zumeist keinen Berufsabschluss. Und wenn sie eine Arbeit hatten, dann kurzfristige Gelegenheitsjobs, die sie relativ schnell aufgrund ihrer prekären Lage ihres Lebens wieder verloren haben.
Um die Leute vermute ich, das ist die Zielgruppe gewesen. Warum oder die Motivation, warum Sie in diesem Monat einen Protestbrief initiiert hatten, der nach Berlin gegangen ist mit Gleichgesinnten im Verein Pro Arbeit Aachen. Was stand drin in dem Brief?
Es war die Aachener Erklärung, so haben wir sie getauft als Pro Arbeit. Und unser Dachverband besteht aus sehr vielen Trägern wie dem unseren, die allesamt in solchen Maßnahmen sich bewegen und auch ihre Geschäfte mit solchen Maßnahmen machen. Und in der Aachener Erklärung stand, angelehnt an die Wuppertaler, die Dürener und viele andere Erklärungen, dass wir heftig protestieren gegen die Kürzung von zunächst 500 Millionen und gegen die 900 Millionen, die auch bedeuten, dass der U25-Bereich an die Arbeitsagenturen ausgelagert werden sollte, was für uns ein völliges No-Go ist. Das wäre die Zerstörung jeglicher Strukturen gewesen, in denen wir arbeiten. Das wäre für diese jungen Menschen, die ja nun Bürgergeldbezieherinnen sind, ein völliges Desaster gewesen. Und das hat uns genötigt, wirklich mit absoluter Vehemenz diese Erklärung zu verfassen, auf die Straße zu gehen, zu protestieren und Menschen einzuladen, Bürgermeister, Abgeordnete, Einrichtungsleitung, Verbandsleitung, Caritas, Diakonie, Fachverbände, die allesamt auf unserer Veranstaltung waren, unterschrieben haben. Und das Ding ist rausgegangen an Heil und Lindner und Hurra!
Wurde jetzt zugehört im Studio. Und um diese jungen Menschen geht es ja. Und als Sozialdemokrat aus Dortmund und Mitglied des Deutschen Bundestages haben Sie aufmerksam zugehört. Jens Peik, willkommen in unserer Runde.
Schönen guten Tag.
Sie machen sich auch Gedanken um die jungen Leute und zwar als Berichterstatter der SPD im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Verabredet hatten wir uns. Ja, da hätten Sie noch den Wechsel der Betreuung der 700.000 jungen Menschen ohne Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit begründen, ja vielleicht sogar verteidigen müssen. Jetzt die Wende im Haus von Hubertus Heil. Sind Sie erleichtert?
Ja, bin ich. Also wir haben darüber hart gerungen und auch intensiv auch im Deutschen Bundestag diskutiert. Die SPD-Fraktion hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet mit ganz vielen Praktikern von der Bundesagentur, aus den Jobcentern, Personalvertretungen, in der wir intensiv das Thema diskutiert haben. Und am Ende haben die Ergebnisse gezeigt, dass es ein sehr kompliziertes Verfahren wäre, dass sehr viel Vertrauen verloren ginge, was aber auch wichtig ist bei der Umsetzung solcher Maßnahmen. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt einen anderen Vorschlag gibt. Das zeigt aber auch, dass Politik und Demokratie bei uns gut funktionieren. Weil natürlich ist es wichtig, Expertise einzubinden. Das haben wir getan und sind dann zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Offenbar, nehme ich das mal so als Summe mit, machen also die Jobcenter einen guten Job. Und deshalb begrüße ich in der Runde hier jetzt zugeschaltet aus Offenbach am Main am Telefon Dr. Matthias Schulze-Böing. Hallo.
Hallo, Herr Hübler.
Willkommen in der Runde. Sie sind langjähriger, jetzt aber ehemaliger Offenbacher Jobcenter-Geschäftsführer und heute im Unruhestand Vorsitzender des Vereins BPK, Beschäftigungspolitik Kommunal. Ich spreche das nochmal langsam aus, also Beschäftigungspolitik Doppelpunkt Kommunal, ja, wenn man es ganz genau nimmt, den Namen Ihres Vereins. Was klappt denn da so gut, wenn Kommunen die Gruppe der Menschen ohne Arbeit unter 25 mit Bürgergeldbezug betreuen?
Jobcenter sind einfach in den meisten Fällen relativ gut in lokale Netzwerke integriert. Und um jungen Menschen effektiv zu helfen, braucht man eine gute Zusammenarbeit von Jugendhilfe, von Jobcenter, von Schulen, von Kammern, von Arbeitgebern in den verschiedensten Branchen und auch von Organisationen der Zivilgesellschaft. Und all das lässt sich auf kommunaler Ebene einfach besser organisieren als über einen zentralen Apparat.
Bei der Main-Arbeit, da waren Sie ja der Geschäftsführer. Wie viel hatten Sie denn gleichzeitig von den jungen Leuten unter 25 in der Betreuung so im Durchschnitt und mit welcher Tendenz?
Also wir hatten in der Spitze so mehr als 2600 junge Menschen zu betreuen. Das ist dann erfreulicherweise zurückgegangen auf rund 1600 bis 1800. Und es ist ja auch so, dass sich erfreulicherweise der Ausbildungsmarkt sehr stark verbessert hat. Das heißt, es gibt jetzt mehr Chancen, auch für junge Menschen, die noch das ein oder andere Problem haben, vielleicht nicht die allerbesten Schulnoten. Aber es bleiben junge Menschen in der Betreuung der Jobcenter, die eben mehr als ein Problem zu lösen haben, sehr oft auch einen längeren Weg zu gehen haben, bis sie ausbildungsreif sind, bis sie in Arbeit einmünden können. Und damit beschäftigen sich die Jobs dann im Augenblick sehr intensiv.
Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Trotz schwieriger Ausgangslage in den Job, das ist unser Thema hier und heute bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Rufen Sie bitte an und schalten Sie sich ein unter der 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Was können die denn heute besonders gut bei Ihnen im Rhein-Main-Gebiet oder in Offenbach, in welcher Form die Jobcenter sich da präsentieren? Da gibt es ja ganz große Unterschiede, je nach Region in Deutschland.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also das ist aber auch gut so, würde ich sagen, weil jedes Jobcenter hat ein eigenes Profil. Das hängt auch einfach mit den unterschiedlichen Situationen in der Region zusammen, hier im Rhein-Main-Gebiet. Ist es etwa so, dass wir sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund zu betreuen haben. In Offenbach haben 70% aller Einwohner keinen, also einen Migrationshintergrund, über 50% keinen deutschen Pass. Und das ist eben immer eine besondere Problemlage. In anderen ländlichen Regionen gibt es wieder andere Probleme zu lösen. Und insofern ist es gut, dass es eine große Heterogenität der Jobcenter gibt, ihre Arbeitsansätze und das ist auch, glaube ich, der wichtigste Punkt bei der Betreuung junger Menschen, auf die lokalen Bedingungen eingehen, nicht nur die einzelne Person so sehen, sondern auch den sozialen Kontext, in dem jemand lebt, die Familie nach Möglichkeit einzubeziehen, wenn es notwendig ist, und auch das soziale Umfeld betrachten. Das ist, glaube ich, die Stärke der Kommunen und die Stärke der Jobcenter, sofern sie eben auch kommunal verankert sind.
Wer betrachtet denn dafür wen, Frau Herrmann? Wie sieht Ihr Kontakt aus zu den jungen Leuten und zum Jobcenter? Sind Sie das dann eigentlich?
Also in dem Fall bin ich es nur noch marginal. Ich habe es eigentlich eher bei uns in der Produktionsschule, so heißt die Maßnahme, mit den schweren Jungs zu tun. Den Rest machen meine Kollegen und Kolleginnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit den Jobcentern habe ich es sehr viel zu tun. Zum einen als Vorsitzende des Vorstands von ProArbeit selbstverständlich sind wir immer in Gesprächen mit dem Jobcenter. Wir sind Mitglied des Beirats des Jobcenters. Wir haben regelmäßige Runden, in denen wir überprüfen, ob alle noch auf der Ziellinie sind und ob die Abstimmung zwischen den Fallmanagern und Integrationsfachkräften und uns passgenau sind. Und bei den jungen Leuten und den Familien ist es halt so, dass wir möglichst umfassend versuchen zu betreuen. Das heißt, wir machen auch Hausbesuche, wir fahren raus, wir fahren auch unter die Brücken, wenn es sein muss. Wir stellen uns auf die Straße, wenn es sein muss. Weil die jungen Leute sind nicht einfach immer da. Ja, man muss sich das nicht so vorstellen, als würden die morgens um 8 Uhr aufschlagen und um 16.30 Uhr wieder gehen. Das wäre schön, das würde uns auch sehr freuen, aber damit diese jungen Menschen den Bedarf erkennen, was ihnen diese Maßnahme auch bieten kann, braucht es unendlich viel Vertrauensarbeit. Und das fängt auch und unter anderem damit an, dass wir uns mit den Integrationsfachkräften des Jobcenters zunächst mal kurzschließen, dass wir Jugendämter einbinden, dass wir andere Ämter einbinden, dass wir die Drogenhilfe einbinden und so weiter und so fort. Es ist also eine unendlich lange Förder- und Beratungskette, die in Schwung kommt, immer wieder, wenn wir jeden neuen Fall eines jungen Menschen bekommen und der hoffentlich in unserer Obhut bleibt und vielleicht mit uns und vor allen Dingen für sich etwas tut.
Ist das bei Ihnen, Herr Schulze-Böing, auch der Leitgedanke, wenn Sie sich Beschäftigungspolitik / Kommunal nennen als Verein?
Ja, der Verein ist eine Verbindung von Fachleuten bundesweit. Wir arbeiten für die fachliche Vernetzung über Bundesländer hinweg. Und organisieren Konferenzen und Ähnliches. Also das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Frau Herrmann hat genau die richtigen Punkte benannt. So muss die Arbeit organisiert werden. Und natürlich würde ich hinzufügen, es geht nicht nur darum, dass die Jugendlichen wiederkommen, sondern dass sie irgendwann in Ausbildung, am besten in Ausbildung oder wenn das nicht klappt, in eine Arbeitsstelle vermittelt werden, dass sie also nicht ewig im System bleiben. Aber auch dafür kann man sich dann gemeinsam einsetzen. Dafür müssen eben die Beratung von die Fachkräfte im Jobcenter sehr eng mit den Fachkräften bei den Trägern und bei den verschiedenen anderen Stellen, die auch Frau Herrmann ja schon genannt hat, zusammenarbeiten.
Herr Peik, ich habe da eben genau zugehört und was gelernt dabei. Also wenn Ausbildung nicht klappt, dann in eine Arbeitsstelle gehen. Das ist ja nicht so die übliche Reihenfolge. Ist das für Sie auch neu?
Nein, das stimmt, das ist nicht die übliche Reihenfolge. Es sollte auch nicht die übliche Reihenfolge sein. Also ich sag mal, gerade das duale Berufsausbildungssystem in Deutschland ist ja ein Erfolgsmodell. Und deswegen ist natürlich unser erstes Anliegen, allen Menschen eine qualifizierende Berufsausbildung zukommen zu lassen. Wir sehen das, wir haben mittlerweile trotz des guten Arbeitsmarktes ja eine relativ verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Was unter anderem daran liegt, dass neben vielen gesundheitlichen Problemen, die fast 50% der Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit haben, 2/3 der Langzeitarbeitslosen keinen qualifizierenden Berufsabschluss haben. Das müssen wir ändern. Und ich sage mal, da gibt es auch noch Maßnahmen, die wir natürlich neben den Jobcentern auch noch ergreifen. Wir haben ein Aus- und Weiterbildungsgesetz vor der Sommerpause beschlossen und darin einen Rechtsanspruch geschaffen. Ein Rechtsanspruch, das ist wirklich etwas auch in einem Sozialgesetzbuch, was lange nicht vorgekommen ist, für eine außerbetriebliche Ausbildung, wenn wir keinen dualen Ausbildungsplatz finden. Das sind alles ganz wichtige Maßnahmen, weil ich glaube, das sind wichtige Schritte. Ohne Ausbildung wird es auch in der Zukunft immer schwieriger.
Frau Herrmann, im Nell-Bräuning-Haus kriegt jeder eine Arbeit, der eine haben möchte?
Jeder im Nell-Bräuning-Haus oder jeder, der in der Maßnahme?
Der in das Gebäude geht. Nehmen wir mal das Gebäude.
Jeder bekommt eine Ausbildung, der sie gerne haben müsste. Und dies ist im Moment, da gebe ich allen beiden recht im Studio, natürlich auch dem Ausbildungsmarkt und den vielen freien Stellen zu verdanken. Das muss man einfach so sagen. Wir haben es mit rosigen Zeiten zu tun. Das war vor 5, 6 Jahren nicht der Fall, muss ich einfach sagen. Da haben sich viele Betriebe auch verschlossen. Das erlebe ich auch zum Teil heute noch, dass sie sagen, oh, da kommt das Menschlein aus dem Jobcenter. Nein, danke. Ja, wir haben nur Ärger mit dem. Der kommt zu spät, die will nicht da bleiben, die haut früher ab, die entschuldigt sich nicht, die ist unpünktlich, die kann das nicht, die ist zu blöd. Also all diese Dinge höre ich. Das ist richtig. Und wir müssen halt unendlich viel baggern bei den Unternehmen, damit sie unsere Klientel, die nicht einfach ist, auch gerne nimmt und mit denen auch Verträge schließt. Aber grundsätzlich kann ich sagen, jeder, der möchte, der bekommt auch eine.
Zum Thema trotz schwieriger Ausgangslage in den Job hat die 0080044644464 unsere erste Hörerin gewählt. Als Mutter möchte sie uns berichten. Ja, ich sehe hier nur ein Stichwort, Schwierigkeiten ihres Sohnes, der 25 Richtig. Ist. Willkommen.
Ja, genau. Ja, schönen guten Tag. Also da muss ich ehrlich gesagt auch meiner Vorrednerin leider ein bisschen widersprechen, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, aus schmerzhafter Erfahrung, dass es eben nicht so ist, dass jeder, der einen Ausbildungsplatz möchte, auch sofort in Lohn und Brot kommt. Mein Sohn hat eine chronische Depression und ist aber mittlerweile medikamentös eingestellt nach einem Klinikaufenthalt und es geht ihm wirklich gut. Und er hat mehrere Abbrüche, Studienabbrüche und hat sich entschieden, eine Ausbildung zu machen. Und wir haben wirklich einen Ausbildungsmarathon, Bewerbungsmarathon hingelegt. Und er war auch teilweise in den Vorstellungsgesprächen, aber er ist ständig gescheitert, weil ihm die Arbeitgeber wörtlich gesagt haben, sie haben Angst, dass die Belastung durch den Beruf dann zu stark wäre und er hat nur Absagen. Das wiederum hat natürlich seine Depression massiv verschärft. Das ist so ein Teufelskreis. Und jetzt ist das Ausbildungsjahr ja quasi gestartet. Also ich rufe aus Bayern an. Bei uns ist hier zum September, spätestens zum Oktober jetzt das Ausbildungsjahr 2023 eigentlich Geschichte. Ja, und er sitzt eben ohne Ausbildung da. Er wird sich jetzt wieder verzweifelt immatrikulieren. Das ist dann sein 6. Studienversuch, aber eigentlich möchte er gerne eine Ausbildung machen.
Jetzt bricht die Leitung ab, aber wir können das ja aufgreifen. Danke für Ihren Impuls. Ja. Und ich glaube, Frau Herrmann kann reagieren.
Ja, das kann ich. Ich kann verstehen, in welcher Lage Sie sind und ich kann vor allen Dingen die Lage Ihres Sohnes verstehen. Es ist keineswegs so, dass wir in unseren Maßnahmen nicht auch junge Menschen wie ihren Sohn haben. Nun ist es in unserer Maßnahme so, dass wenn ihr Sohn bei uns wäre, er von sehr, sehr vielen Seiten sehr viel enge Betreuung erhalten würde. Und es wäre auch so, in Abstimmung mit dem Jobcenter, dass wir auch überprüfen würden, inwieweit ihr Sohn zu derzeitigen Augenblicken auch arbeitsfähig und ausbildungsfähig und marktreif ist. Das heißt, wir würden alles daran setzen, um möglichst ziel- und passgenau auch andere Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Sohn in diese Ausbildung zu führen. Wenn wir sagen, jeder bekommt eine oder jede bekommt eine Ausbildung oder einen Ausbildungsplatz, heißt es unter Umständen auch, dass wir auf Mittel des Jobcenters und der Bundesarbeitsagentur zurückgreifen, die einem Ausbildungsverhältnis eine andere Maßnahme vorausstellen, sogenannte berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, oder wir fördern eine andere Form von Ausbildung, nämlich eine, die in überbetrieblichen Einrichtungen stattfindet. Das heißt, es gibt variabelste Instrumente, auf die wir zurückgreifen können, um dann tatsächlich zu gewährleisten, was ich eben gesagt habe, dass die Menschen tatsächlich in Ausbildung finden können.
Herr Schulze-Böing, nehmen wir das doch mal. Das klang so auch danach, dass man ja nicht unbedingt der Neigung nachgeht, jetzt so der 6. Studiengang. Was ist denn da Ihr Plädoyer?
Naja, das Plädoyer vielleicht noch ein Wort zu diesem Fall. Man müsste natürlich jetzt auch nochmal wissen, wo der Sohn der Dame jetzt in Betreuung ist. Wir würden natürlich eng mit dem Arbeitgeber oder in den Ausbildungsbetrieben, bei denen er sich vorgestellt hat, in Kommunikation treten und auch anbieten, vielleicht sowas wie ein Coaching oder Praktika, sodass man einfach sich ein bisschen kennenlernen kann, um diese Angst abzubauen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss sehen, es gibt natürlich nach wie vor das Problem, dass Betriebe eben dann einfach auch ihre Leistung brauchen und eben oft auch überfordert sind mit Fällen, die einen größeren Betreuungsbedarf haben. Und dafür sind ja eben dann die Hilfen da, das dann zu bieten, den Betrieben auch eine gewisse Sicherheit zu bieten, auch vielleicht dann in schwierigen Situationen, das weiß ich was, es meldet sich häufig krank oder erscheint nicht so, es gibt einen Konflikt am Arbeitsplatz. Also auch da bereit zu stehen, um zu vermitteln, um Verständnis zu wecken und dann auch nach Problemlösungen zu suchen. Also da muss man wirklich für jeden einzelnen Fall ein Paket schnüren, damit man diese Hürden überwinden kann. Und ich sehe schon auch, es ist auch ja nicht die Betriebe, es sind keine sozialpädagogischen Einrichtungen, dass sich manche eben da ein bisschen überfordert fühlen. Aber eben genau dafür bieten wir eben diese breite Palette, sagen wir mal, an Hilfestellungen und Unterstützung eben auch an.
Was, Jens Peik, als Politiker sollte denn ein Jobcenter oder dann die Beauftragten des Jobcenters denn wissen von einem jungen Menschen ohne Arbeit? Handicaps sind vorhanden. Ich muss ja nicht alles sagen im Vorstellungsgespräch und trotzdem wäre doch wahrscheinlich so ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen ganz gut.
Total. Also erstmal ist ja das, was Frau Herrmann und Herr Schulze-Böhm gerade sagten, die Idealvorstellung, wie wir auch in Berlin uns das vorstellen würden, dass dann, wenn junge Menschen ein Problem haben, ihnen mit allen Mitteln, die auch das Sozialgesetzbuch 2 dafür gerade vorsieht, geholfen wird. Da haben wir auch viel drin von assistierter Ausbildung über Einstiegsqualifizierung und so weiter. Oftmals erleben wir, dass auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern das noch nicht genug genutzt wird. Dass da oft auch keine Kenntnis da ist, welche Hilfe sie sich holen können. Wir haben zum Beispiel mit dem Kulturwandel des Bürgergeldes auch gesagt, es soll von den Menschen ausgedacht werden und die Möglichkeit des Coachings, die es da früher für den sozialen Arbeitsmarkt gab, ausgeweitet, weil das genau auch während Ausbildung genutzt werden soll und unterstützen kann. Ich würde eins nochmal generell politisch gerne sagen. Wir haben ja gerade eine sehr anders angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt, als wir sie kannten, nämlich im Arbeitnehmermarkt. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen suchen händeringend junge Menschen, die bei ihnen eine Ausbildung machen, in vielen Bereichen, das ist regional auch noch unterschiedlich, aber natürlich auch Arbeitskräfte. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist noch nicht bei allen so angekommen, weil die Frage der Ausbildungsfähigkeit, wie sie mal definiert wurde, glaube ich, ist für viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber so eine Rückzugsmöglichkeit, zu sagen, naja, die können das ja noch nicht. Aber ich glaube, es muss man mittlerweile ein bisschen mehr auch als Arbeitgeber, auch wenn es keine sozialpädagogischen Einrichtungen sind, da hat Herr Schulze-Böhm natürlich recht, ein bisschen mehr Aufwand einbringen, auch in junge Menschen, wenn man sie ausbilden möchte. Und ich glaube, das ist grundsätzlich möglich und es gibt ganz viele unterstützende Maßnahmen dafür.
Und ich glaube, kann ich vielleicht kurz was dazu sagen, darf ich, genau dieser Lernprozess läuft im Augenblick auch bei den Betrieben. Da sind wir sicher vielleicht noch am Anfang, aber ich glaube, so langsam wächst das Bewusstsein, dass man da einfach auch sich breiter aufstellen muss, wenn man überhaupt seine Ausbildungsplätze noch besetzen will.
Wie läuft es denn? Also der Normalweg ist Schule, schönes Abgangszeugnis, Ausbildung beginnt. Und in Ihrer Gruppe, Kerngruppe in Herzogenrath, nehme ich an, Frau Herrmann, gab es da einen Bruch?
Genau. Sie haben recht, das wäre vielleicht das Wünschenswerteste. Aber also meine Schüler und Schülerinnen verlassen die Hauptschule zumeist, ich sag mal, nach der 7. Klasse. Verschwinden ins Nirvana, drücken sich vor der Polizei, die dann kommt, weg, warten eine gewisse Zeit ab.
Kommt denn die Polizei auch in Ihr Haus?
Die Polizei kommt nicht in mein Haus, die kommt vielleicht bis vor mein Haus, aber was wir vermeiden und wirklich händeringend vermeiden, ist diese Menschen nochmal zu konfrontieren. Das heißt, wenn bei uns irgendwas passiert und da versuchen wir möglichst viel zu reden, viele Dinge und Maßnahmen vorher zu ergreifen, auch Antigewalt, Antiaggressionstrainings etc., um die jungen Menschen davor zu bewahren, wieder in die Gerichtsbarkeit zu gehen. Also dass wir kriegen zum Teil Menschen, die Verfahren hinter sich hatten, die auch schon im Jugendknast gesessen haben und wir halten es für fatal, wenn diese Karriere sich dort fortsetzt. Das heißt, wir werden alles daran setzen, das nicht vorkommen zu lassen.
Woher wissen Sie denn was rund um die Vita der jungen Leute?
Oh, das ist zunächst mal bekommen wir von den Integrationsfachkräften tatsächlich sowas wie einen Steckbrief, im besten Falle auch mehr. In Corona-Zeiten war das ganz, ganz schwierig, weil die Leute tatsächlich alle weggetaucht sind und auch die Integrationsfachkräfte, da sie sich ja nicht sozusagen unter das Volk bewegen durften, keinen Zugriff mehr hatten. Das war wirklich schwer. Wenn sie dann kamen, haben wir zum Teil wirklich Window to Window gearbeitet mit den Menschen. Und die jungen Leute waren enorm auskunftsbereit. Da sind sie sowieso fast immer. Fast jeder möchte seine Geschichte erzählen und fast jeder kommt und sagt, wenn es irgendeine Chance gibt, dann hilf mir. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Von sexueller Gewalt, von normaler, in Anführungszeichen, physischer Gewalt, von Vernachlässigung, von Wohnungslosigkeit, Drogen etc. etc. Und diese jungen Menschen erzählen es eigentlich durchweg. Das heißt, normalerweise habe ich nach dem ersten Tag eines solchen Gespräches ein sehr deutliches Bild von den Menschen. Und dann im Laufe der nächsten, sage ich mal, 6 Monate kommt noch einiges dazu, von dem wir uns auch wirklich leider immer wieder überraschen lassen müssen. Also,
Herr Schulze-Böhm, ist das von Ihrer Arbeit und Ihrer Erfahrung als langjähriger Jobcenter-Leiter ein absolutes Klischee, vom faulen Langzeitarbeitslosen in der Altersgruppe zu sprechen?
Ach, na ja, also ein absolutes Klischee würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich, also Faulheit, das ist vielleicht das Erscheinungsbild. Es gibt natürlich Jugendliche, die haben sind in der Tat mit vielen Problemen konfrontiert. Sind oft schwierige familiäre Verhältnisse. Ich habe schon darauf hingewiesen, oft ist es eben auch die Immigration. Jugendliche sind noch gar nicht so lange hier, müssen sich hier reinfinden. Also es gibt verschiedene Gründe. Und es ist eben nicht so, dass die Motivation von Anfang an da ist. Und deswegen sind ja auch zum Beispiel solche Angebote wie Produktionsschulen, das ist auch unsere Erfahrung, außerordentlich gut, um überhaupt erstmal Lust an der Arbeit, Lust am Lernen zu wecken und um junge Menschen dorthin zu bringen, überhaupt vernünftig entscheiden zu können, wo sie hinwollen und dann auch zu lernen, was sie dafür machen müssen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass es ein längerer Weg ist und gerade für diejenigen, die es immer noch in der Betreuung der Jobcenter sind, oft wirklich ein Weg ist über 2-3 Jahre, bis sie an den Punkt kommen, wo sie mit einer Ausbildung starten können. Es soll natürlich so kurz wie möglich sein, dieser Übergangsprozess, aber um nachhaltig sein zu können, brauchen sie oft eine längere Vorbereitungszeit und auch eine Orientierungsphase für den jungen Menschen. Und dafür sind solche Maßnahmen wie Produktionsschulen, also wo also wirklich auch Arbeit mit Lernen ganz eng verbunden wird, sehr gut. Und da können sie auch haben Sie auch einen Anreiz, Sie sehen, was Sie leisten, Sie sehen, dass es Spaß macht, Sie sehen, dass Sie anerkannt werden. All diese Erfahrungen müssen eben viele junge Menschen überhaupt erst erwerben.
Für mich sind das alles starke Begriffe, aber auch noch so ein bisschen, ich kann mir ein bisschen wenig vorstellen, unter einer Jugendarbeitsagentur oder Gleis 25, glaube ich, so heißt es dann in Freiburg. Jetzt bei Ihnen hatten wir es genannt, Produktionsschule in Dortmund. Bei Ihnen, Herr Peik, ist es das Jugendberufshaus. Wie niederschwellig ist denn das da, das Arbeiten lernen, Frau Herrmann? Einfach mal so ein Beispiel. Was ist da schon ein Erfolg? Nehmen wir das mal.
Ein Erfolg ist beispielsweise pünktlich um 8 Uhr zu erscheinen. Ein Erfolg ist, wir frühstücken immer zusammen mit unseren Menschen. Und ein Erfolg ist, wenn die das erste Mal fragen, sollen wir mal den Tisch abräumen? Super. Ein Erfolg ist, wenn Sie anfangen, für sich selber das, was Sie gerne essen möchten, einzukaufen und zu sagen, so, heute gibt's Rührei. Punkt. Super. Wenn die sagen, wie können wir denn schnell mal Kohle verdienen? Und sagen, ja, dann haben sie sich überlegt, sie gründen eine eigene Firma. Das sind dann natürlich erstmal Hirnläuse, aber faktisch arbeiten wir dann mit denen dran. Und das sind so Mini-Erfolge, ja. Oder wenn sie sagen, okay, ich nehme mal eine Stunde lang Deutsch bei dir. Oder ich versuche mich in Englisch, aber ich kann das nur, indem ich über Social Media gehe. Gib mal ein Spiel raus. Ja, gut, dann spielen wir am PC. Punkt.
Das klingt danach, dass sie Stärken und Neigungen erstmal entdecken.
Genau.
Das hat also wichtig ist, glaube ich, dass man Erfahrungen ermöglicht, Erfahrungen in der Arbeit. Mhm. Also was mit Jugendlichen überhaupt ganz selten gut funktioniert, sind einfach irgendwelche Kurse, wo sie quasi theoretisch bestimmte Inhalte vermittelt bekommen, wo sie im Klassenzimmer quasi sitzen, wo sie dann oft schon auch eine negative Bildungserfahrung haben. Und Produktionsschulen unterscheiden sich eben davon, dadurch, dass sie eben direkt einen Arbeitsprozess organisieren. Ein Arbeitsprozess, der sinnstiftend ist, wo etwas produziert wird, eine Cafeteria betrieben wird für bestimmte Menschen oder irgendwas hergestellt wird, was dann auch tatsächlich anfühlbar ist, anschaubar ist und wo man am Ende des Tages auch sehen kann, was man geleistet hat oder eben auch nicht geleistet hat. Und darüber kann man dann sprechen. Und so entstehen Lernprozesse.
Herr Peik, als Bundestagsabgeordneter schauen Sie auch auf die Rahmenbedingungen, die der Staat setzen kann. Nehmen wir mal das Stichwort Datenschutz. Kriegen wir alle erstmal einen Schreck. Der soll, ja, in vielen Bereichen ist er auch einfach wunderbar. Was stört Sie an diesem Wort im Zusammenhang mit dem Kennenlernen der Jobcenter mit den jungen Leuten, um die es geht?
Ja, also natürlich ist der Datenschutz erstmal was sehr Wichtiges bei uns, aber in ganz vielen Bereichen ist der Sozialdatenschutz manchmal eine wirkliche Hürde, wenn es darum geht, junge Menschen passgenaue Angebote zu liefern. Jetzt sind die schon in den Jobcentern sind, dabei sogar noch vielleicht das kleinere Problem, weil die sind in einer Bedarfsgemeinschaft, in der Betreuung, wenn es intensivere Fälle sind im Fallmanagement, dann wissen die Arbeitsvermittlerinnen und Vermittler schon auch eigentlich, was da los ist. Aber es gibt noch ein paar andere Menschen und um die geht's auch. Und oft ist es so, dass Schulen zum Beispiel immer genau wissen, was eigentlich bei den Menschen los ist. Aber diese Daten gehen mit Abbruch, also mit Ende der Schule, vielleicht auch mit dem erfolgreichen Abschluss, einfach verloren. weil sie werden nicht weitergegeben und müssten eigentlich mal zur Bundesagentur für Arbeit, damit die Bundesagentur für Arbeit an der Stelle sagen kann, sie machen ein Angebot, gehen auf die jungen Menschen zu, die die Schule beendet haben. Das muss man auch nicht annehmen. Ist vollkommen klar, aber es wäre zumindest mal ein erstes Zugehen, damit wir aktiv als Staat, als Unterstützungsmaßnahme sagen, wir sind für dich da. Aber das ist aktuell in ganz vielen Bundesländern nicht möglich. Der Bund hat vor einigen Jahren mal so eine gesetzliche Rahmenbedingung dazu geschaffen, dass diese Daten übertragen werden können zur Bundesagentur für Arbeit. Leider erfordert es Landesgesetzgebung, das nachzuvollziehen. Das ist bisher erst in zwei Bundesländern passiert. Das sind Bremen und Hamburg. Das finden wir auf Bundesebene sehr bedauerlich und denken, die anderen 14 Bundesländer sollten mal schnell nachziehen.
Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Trotz schwieriger Ausgangslage in den Job. Unser Thema in Campus und Karriere. Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Trotz schwieriger Ausgangslage in den Job. Unser Thema hier bei Campus und Karriere 00800 4464 4464. Ich stelle nochmal unsere Gesprächsgäste vor. Christina Herrmann vom Verein Pro Arbeit Aachen. Jens Peik, Mitglied des Deutschen Bundestags für die SPD aus Dortmund. Und Matthias Schulze-Böing vom Verein Beschäftigungspolitik Kommunal, zugeschaltet aus Offenbach. Wir wollen auch fragen, was ist denn nun künftig bei der Vermittlung junger Arbeitsloser geplant, nachdem diese 900 Millionen Euro Verschiebung erstmal gestoppt ist? Was bedeutet das für die Betreuung der jungen Leute, was da immer noch da ist? Es gibt nämlich nach wie vor eine geplante Abwanderung der Betreuung hin zur Bundesagentur für Arbeit im Umfang von 500 Millionen Euro und auch schon ab diesem nächsten Jahr 2024 für Leute in Reha-Maßnahmen und wenn eine Weiterbildung ansteht. Nee, das ist der neue Clou, ne? Das soll die 900 genau. Millionen ersetzen. Das ist das, Sie blicken da noch durch, Herr Peik?
Ja, ich gebe mir Mühe. Mhm. Genau, wir haben jetzt, weil diese Verschiebung der 900 Millionen kalkulierten Kosten nicht stattfindet, durch die Übertragung des Rechtskreises der unter 25-Jährigen wird es jetzt Maßnahmen geben, dass zum einen Reha-Maßnahmen, die Jobcenter durchführen, aber auch alle Weiterbildungsmaßnahmen zukünftig komplett in der Betreuung der Bundesagentur für Arbeit liegen. Sowohl mit den Kosten als auch mit der Weiterbildungsberatung.
Herr Schulze-Böing, entsteht da Spielraum oder sind das neue Zwänge? Weil was wir bislang besprochen haben, klingt für mich auch alles so irgendwie nach Bildung, Ausbildung, Weiterbildung.
Ja, also man müsste noch ein bisschen mehr Details wissen, wie das genau geplant ist und wie sich jetzt auch die Beträge errechnen. Das ist noch nicht so ganz nachvollziehbar. Man muss auch unterscheiden, also zwischen Reha und beruflicher Weiterbildung. Bei Reha gibt es auch jetzt schon eine sehr enge Zusammenarbeit von Jobcentern und Arbeitsagenturen. Da kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung. Glaube ich, ist es fachlich auch nicht sehr sinnvoll, das auseinanderzureißen. Es entstehen neue Schnittstellen. Es ist ja auch nicht so, dass dann sozusagen ein Beratungsprozess völlig neu anfangen kann, sondern da ist ja sehr viel im Jobcenter passiert. Das ist, alle Erfahrung spricht dagegen, dann zu sagen, das übernimmt dann die Bundesagentur und kommt dann möglicherweise zu ganz anderen Ergebnissen und trifft dann eine Förderentscheidung. Also bei Reha würde ich sagen, kann man darüber sprechen, das kann Sinn machen, weil es auch jetzt eben, wie gesagt, schon eine sehr enge Zusammenarbeit gibt. Reha ist auch eine sehr komplexe Materie, kann es Sinn machen, das zu konzentrieren an einer Stelle. Bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung halte ich es für nicht sinnvoll, das zu verschieben. Es erzeugt neue Schnittstellen, es erzeugt neue Brüche. Und das, was politisch ja intendiert war mit dem Bürgergeld, die Weiterbildungsaktivität und Dynamik zu erhöhen, die wird damit konterkariert.
Was ist denn mit den 500 Millionen Euro, die ab nächstem Jahr gekürzt werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo fällt da was weg?
Naja, das ist jetzt erstmal, also ich es ist erstmal so, dass das insgesamt einfach der Eingliederungs-, also dem Haushalt die Mittel für Eingliederung gekürzt werden. Wir haben gleichzeitig, wie ja jeder weiß, eine inflationäre Entwicklung, sodass die Kosten auch für Personal und Sachkosten in den Jobcentern steigen. Und das heißt, unterm Strich wird weniger Förderung möglich sein, schlicht und einfach.
Wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus, Frau Herrmann, im Nell-Bräuning-Haus?
Ja, das heißt, dass wir weniger Mittel bekommen, um diese Maßnahmen durchzuführen, dass wir eventuell gar keine Maßnahmen mehr durchführen könnten, je nachdem, wie das Jobcenter nun auch den Maßnahmeeinsatz plant mit den verringerten EGT-Eingliederungstiteln, also mit dem Geld. Und wir haben mit dem Geschäftsführer des Jobcenters schon gesprochen. Ich habe mit einigen anderen auch gesprochen. Wir haben zum Beispiel Fachkräfte im Teilhabechancengesetz. Das sind die Menschen, die sehr, sehr lange arbeitslos sind und die dann auch angestellt werden können mit Bezuschussung des Jobcenters. Und es ist fatal, wenn man diesen Menschen demnächst keine Chance mehr geben wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt die Kürzung dafür, dass genau in diesen Bereichen gespart wird und diese Menschen, die gerade durch so etwas eine Chance bekommen, wieder auf die Straße gestellt werden.
Herr Thomas fragt uns per Mail, was ist mit den Unkosten, Bücher, Fahrtkosten etc.? Gibt es da Unterstützung?
Da gibt es auf jeden Fall Unterstützung, immer. Es gibt auch Beihilfen dazu für die Menschen. In meiner Maßnahme wird es alles querfinanziert. Das heißt, wenn es Anschaffungen für Bücher etc. gibt, dann tätigen wir das auf Wunsch des Teilnehmenden.
Jetzt kommt ein bisschen Fachchinesisch, muss aber sein. Mail von Thorsten Krams, Tipp für die anrufende Mutter. Wie Frau Herrmann richtig sagte, kann eine BVB eine Option sein, ebenfalls eine BAE. Auch in der Ausbildung selbst gibt es Fördermöglichkeiten, in Klammern AS, AS Flex. Weiterhin kann eine Option für den jungen Menschen sein, in ein EQJ einzumünden. Naja, da braucht man wirklich Hilfe.
Ist ganz einfach. Das ist gut, dass er es anspricht. Das sind alles dem Ausbildungsplatz bei- oder vorgeschaltete Maßnahmen, die darauf vorbereiten, einen Menschen in die Ausbildung zu bekommen. Also eine BVB ist eine sogenannte berufsvorbereitende Maßnahme. Das heißt, da gehe ich hin, um eventuell noch meinen Schulabschluss nachzumachen, um mich vorzujustieren auf ein Ausbildungsverhältnis. Und dort wird mir dann auch geholfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. In einer sogenannten BAE, das ist eine Ausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen, in außerbetrieblichen Einrichtungen besser gesagt. Das ist so, dass es einen Träger gibt wie mich zum Beispiel oder wie ehemals den TÜV oder Kolping oder sonst irgendwas. Die stellen diese jungen Menschen in ein Ausbildungsverhältnis an und vermitteln sie dann in Betriebe. Das heißt, mir wird mit Hilfe dieses Trägers ermöglicht, einen solchen Betrieb zu finden. Sollte es mir nicht gelingen, die Ausbildung dort zu vervollständigen oder zu erhalten oder ich abbreche, dann ist die Einrichtung, wie dann meine in dem Fall, möglichst nah dran, um eine neue Stelle zu finden.
Jetzt fehlen dann noch zwei andere Fachbegriffe, aber wer kommt denn auf die Idee? Muss das die Mutter sein eines 25-Jährigen?
Nein, das macht normalerweise die Integrationsfachkraft, mit der die Mutter, im besten Falle aber nur der Sohn, weil er ist ja schon erwachsen, sich ins Benehmen setzt, um etwas über seine berufliche Zukunft herauszufinden, mit dem zu diskutieren, sich beraten zu lassen, auch die Berufsberatung der Agentur in Anspruch zu nehmen etc. Es gibt vielfältige Möglichkeiten.
Man akzeptiert das immer so. Wir reden jetzt hier schon eine knappe Dreiviertelstunde über junge Menschen unter 25, aber diese Grenzen im Alter sind natürlich entscheidend. Was ist mit den 26-Jährigen? Warum nicht fördern bis 30? Solche Fragen stellen sich mir. Und ist das wirklich, Herr Peike, auch aus Ihrer Erfahrung aus Dortmund, ganz früher haben Sie auch mal im Jobcenter gearbeitet, ist 25 ein ganz wichtiges Alter? Ist das dann der 25. Geburtstag oder um was geht's da?
Also ich würde erst mal sagen, jede harte Altersgrenze oder jede Grenze immer ist schwierig zu definieren, weil es immer eigentlich individuell betrachtet werden muss. Und Menschen sind unterschiedlich. Das ist gut, dass Menschen unterschiedlich sind und eigentlich brauchen sie auch unterschiedliche Beratungen, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Aber selbst wenn es so ist, dass bis 25 die Hilfebedürftigkeit im Jobcenter nicht beendet werden konnte, bricht ja die Hilfe nicht ab. Sondern wir haben ja gerade mit dem Bürgergeld geguckt, dass wir weitere Maßnahmen, das wurde gerade ja von Herrn Schulze-Böhm auch angesprochen, wie die Weiterbildung intensivieren, mit Weiterbildungsgeld unterstützen, mit einem Bürgergeldbonus, den wir eingeführt haben, um mehr auf Integration zu setzen, nochmal stärker das alles zu betonen und den Menschen zu helfen. Das heißt, es endet nicht mit 25. Und wenn ich darf, würde ich gerne noch ein Wort zu dem Haushalt sagen, weil natürlich bin ich auch Fachpolitiker und natürlich weiß ich, dass es immer gut ist, wenn wir mehr Geld haben, um diese Menschen zu unterstützen. Aber als Bundespolitiker trägt man auch eine Gesamtverantwortung. Wir haben im letzten Jahr sehr viel Geld ausgegeben, um die Folgen der Corona-Pandemie immer noch, aber auch die Folgen des Ukraine ukrainischen Krieges abzuwenden, des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Die Inflation, die wir erleben, 300 Milliarden. Und müssen jetzt natürlich wieder gucken, wie wir insgesamt einen Haushalt zustande bekommen. Ich bin erstmal zuversichtlich, dass wir diese Kürzungen für Eingliederungsmaßnahmen, die 500 Millionen, vielleicht noch in den Haushaltsberatungen abfangen können. Da bin ich mal als Parlamentarier selbstbewusst, weil die Haushaltsberatungen laufen noch. Das konnten wir durch die Aufwendung von Restmitteln, Übertragung von Restmitteln im letzten Jahr auch tun. Das haben die Jobcenter auch gesagt, war eine gute Maßnahme und hat ihnen geholfen. Und ich sehe es nicht ganz so kritisch mit der Frage der Verlagerung der Weiterbildung. Natürlich ist es immer besser, das aus einer Hand zu tun, aber die ganzheitliche Betreuung der Person bleibt weiter beim Jobcenter und nur für die Frage der Weiterbildung. Wenn schon der Weiterbildungsbedarf festgestellt wird im Jobcenter, geht es dann zur Bundesagentur für Arbeit, um da zu gucken, so ist zumindest unser Plan, um da zu gucken, was ist denn eine sinnvolle Weiterbildung. Ich glaube, das ist zu akzeptieren, das ist machbar, gerade auch mit Blick auf den Haushalt und dass wir den zusammenkriegen müssen.
Herr Schulze-Böing, wer entscheidet denn das? Wer hat dann das alles im Blick? Ist das in einem kollegialen Fachgespräch, findet das statt oder nach Aktenlage? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, das muss man jetzt mal sehen. Also jetzt ist das ist ja zu wenig Details bekannt. Wie das
aber generell in der Arbeit dann, also damit der junge Mensch die Arbeit irgendwie mal lernt oder annimmt gerne.
Ja, ich meine, das hat Frau Herrmann ja schon sehr plastisch geschildert. Ich meine, genauso sollte es auch ablaufen. Die Integrationsfachkraft im Jobcenter ist da eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Aufgabe, dann wirklich sich ein ganzheitliches Bild der Situation des jungen Menschen zu machen und dann eben auch mit den Stellen zu sprechen, die notwendig sind, um effektive Hilfe zu organisieren. Wenn wir jetzt über Weiterbildung sprechen, das war ja der zweite Punkt, da haben wir natürlich die Situation, das wird ja jetzt von den Jobcentern gemacht und wird auch gut gemacht. Wir haben ja ganz ordentliche Zahlen. Ich glaube, 44.000, 45.000 Weiterbildungsfälle haben wir pro Jahr bei den Jobcentern. Das soll ja gesteigert werden. Und jetzt schafft man eine neue Schnittstelle. Das heißt, das Jobcenter stellt einen Weiterbildungsbedarf fest, überweist dann an eine andere Behörde. Die fängt sozusagen nochmal von vorne an und bildet sich dann möglicherweise ein ganz eigenes Urteil und trifft dann eine Förderentscheidung. Das, was jetzt in einer Hand ist, wird dann auseinandergerissen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Man wird sich in der Praxis irgendwie arrangieren. Da sind die Jobcenter eigentlich gut drin und auch bewährt drin. Das haben sie immer wieder lernen müssen, sich auch mit zweitbesten Lösungen zu arrangieren. Aber man sollte sich selber klar sein, es ist eine zweitbeste Lösung. Es wird die Weiterbildungsintensität eher verringern, nicht steigern, was man politisch wollte. Und deswegen sollte man auch darüber noch mal intensiv nachdenken.
Jetzt haben wir auch schon mal gesprochen über Bedarfsgemeinschaft und über Bürgergeld. Wie hoch hängen Sie denn, stellen Sie es an die Eins, den Begriff, Herr Schulze-Böing, den Anreiz Arbeit?
Naja, das ist, ich meine, das Bürgergeld war ja ganz bewusst die Entscheidung, sag ich mal so, dadurch, dass man Sanktionen deutlich abgemildert hat, zu sagen, wir wollen den Anreiz zur Aufnahme von Arbeit auf den Förderaspekt setzen, nicht auf das Fordern. Fordern hat man etwas abgeschwächt und jetzt muss man halt beim Fördern auch liefern. Und wenn man da die Mittel streicht und die Prozesse komplizierter macht, dann wird das nicht funktionieren.
Herr Peik als Politiker?
Da gebe ich erstmal natürlich Herrn Schulze-Böing vollkommen recht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Kulturwandel auch auf die Straße bringen, den wir damit erzeugen wollten. Aber ich will nochmal sagen, wir haben ja vor allem auch den Vermittlungsfonds abgeschafft. Und warum haben wir das getan? Nicht, weil wir wollen, dass die Menschen weiter zu Hause rumsitzen, sondern weil wir gemerkt haben, dass nichts bringt, immer in schlecht bezahlte Arbeit zu vermitteln, vielleicht auch, weil man selbst schlecht qualifiziert ist. Und wir oft ganz oft Leute in Arbeit vermittelt haben, wo wir gesehen haben, 3 Monate später sind die wieder beim Jobcenter. Und das möchten wir dadurch vermeiden, indem wir mal auf Nachhaltigkeit setzen. Das wurde in der Vergangenheit zu wenig getan, aber gerade die Arbeitsmarktsituation jetzt erfordert genau das. Und das ist der Grundgedanke. Deswegen gibt es diesen Vermittlungsvorgang nicht mehr, weil wir sehen, wenn die Menschen erst eine Weiterbildung machen, dann sind sie vielleicht länger und erfolgreich in Arbeit und auch in sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Darum geht es uns.
Wir sind ja hier im Bildungsmagazin. Ben Fuhrmann, wichtiger Psychiater mit seiner Methode Ich schaff's, der sagt Fähigkeiten denken. Wie findet das statt? Sind Sie damit zufrieden, Frau Herrmann, im Augenblick mit den Mitteln, die Sie haben?
Ja, ich bin zufrieden mit den Mitteln, die ich habe. Als Träger jammert man immer, man könnte mehr bekommen, es ist klar. Wir könnten auch alle besser ausgestattet werden, auch das ist klar. In der Produktionsschule braucht es einen hohen Personalschlüssel. In diesem Fall ist der tatsächlich gewährt. Und ich brauche den auch, nämlich wenn ich den Ansatz von Fuhrmann...
Und wobei liegt er?
Der liegt bei 2 Vollzeitkräften auf 12 Teilnehmende. Das ist gigantisch, ja. Das kennt man eigentlich so nicht. Aber ich kann nur noch mal sagen, für diese Klientel braucht es den auch. Und wenn ich Fuhrmann, den ich kenne, natürlich folge, dann komme ich nicht umhin, um eigentlich noch mehr aufzufahren, weil die Fähigkeiten dieser Menschen zu entdecken heißt, ihn erstmal laufen zu lassen, ja, und nicht gleich wieder irgendein Korsett überzustülpen, sie nicht gleich wieder an die Gängelleine zu nehmen, sondern diese Menschen erstmal laufen zu lassen. Sie vielleicht dort aufzufangen, wo sie nicht mehr weiter können, aber sich dann tatsächlich voll und ganz mit ihren Fähigkeiten zu befassen. Und die haben sie alle, und zwar unendlich viele.
Also weg vom Defizitären?
Ja, natürlich. Wie fürchterlich. Wir prägen damit ein gesellschaftliches Bild dieser Menschen. Das finden wir vielleicht, Verzeihung, ich darf das ja nicht sagen, bei einigen öffentlichen, halböffentlichen Sendern, wo Menschen sich auf Couchen räkeln und von meinem Geld leben. Das ist ein Irrwitz. Und wenn wir das weiter verfolgen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Unternehmen diese Menschen nicht mehr einstellen. Ja? Ich fange jedes Mal wieder neu ein, dieses Bild von diesen Menschen zu zertrümmern, wenn ich mit Betrieben rede, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich in meinem Verein unterwegs bin. Es kotzt mich an.
Drastische Worte. Wie ist denn das? Nehmen wir mal ein schönes Bild der Postkarte. Kriegen Sie auch manchmal Postkarten nach solchen Maßnahmen?
Ja, ich kriege viele Postkarten nach solchen Maßnahmen. Aber viel, viel schöner ist es, wenn die jungen Leute reinkommen und sagen, so, guck mal hier, meine Kreditkarte. Ich sage, klar, hast du die geklaut oder was? Nein, ich bin jetzt in Arbeit und das sehr erfolgreich und gründe nebenbei noch eine Familie und fühle mich wohl. Und das ist das Allerschönste, was uns passieren kann.
Ich werfe den Ball nochmal zu Ihnen, Herr Schulze-Böing. Familie, die Familie in den Blick bekommen. Wie kann das denn eine Jobcenter-Maßnahme?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber im Prinzip hat natürlich das Jobcenter Zugang zu allen Familienmitgliedern, weil das ist ja immer eine Bedarfsgemeinschaft in der Betreuung. Und gerade hier in Offenbach haben wir in den letzten Jahren auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die gesamte Familie dann, sagen wir mal, zu einer Familienkonferenz einzuladen oder bestimmte Familienmitglieder hinzuzuziehen in den Beratungsprozess. Natürlich immer mit Zustimmung auch der Betroffenen. Und das ist sehr erfolgreich. Da zeigt sich, dass die eine oder andere Blockade sich lösen lässt. Also etwa, wenn es um den Berufswunsch einer jungen Dame geht, in einer Familie mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund und die Familie bisher dagegen war, diesen Berufswunsch umzusetzen, dann kann man, wenn man da intensiv ins Gespräch geht, die Chancen für die einzelnen Menschen, für die Familie insgesamt darlegt, wirklich was in Bewegung bringen. Da muss man sicher mehr machen. Also die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sind sehr ermutigend. Aber das kostet Ressourcen. Da darf man sich nicht die Tasche lügen. Das braucht Ressourcen, das braucht Personal, das ist zeitaufwendig. Und da passt es überhaupt nicht, wenn die Mittel im Augenblick gekürzt werden. Das trifft ja nicht nur die Eingliederungsmaßnahmen, sondern es betrifft auch das Personal in den Jobcentern, das im Augenblick schon in bestimmten Bereichen abgebaut werden muss.
Gibt es da noch ein paar Beispielerfahrungen? Wo tut sich da was, in welchen Berufsfeldern?
Naja, also ich meine, es ist natürlich, wir arbeiten ja eng auch mit den Arbeitgebern und mit den Arbeitgebervereinigungen und den Wirtschaftskammern zusammen. Es geht natürlich zum Beispiel darum, bei jungen Frauen sie für zu interessieren für sogenannte MINT-Berufe, also technische Berufe, mathematisch-technische Berufe, wo sie bisher deutlich unterrepräsentiert sind. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht in Einzelfällen. Da kann man sicher noch viel, viel mehr machen. Und im Augenblick ist die ganze breite Palette der Berufswelt den jungen Menschen offen. Da hat sich wirklich sehr viel getan in den letzten Jahren. Und da muss man halt sehen, was passt, was ist aber auch zukunftsfähig. Also ist es vielleicht nicht immer die Friseurlehre oder die Schneiderlehre, sondern es ist dann vielleicht die Elektrikerlehre oder die Schreinerlehre, die zukunftsfähiger ist. Und das ist dann auch ein längerer Prozess, dass der Familie und auch oft den jungen Frauen selbst klarzumachen, dass dort größere Chancen liegen.
Aus der Praxis, und zwar aus der Arztpraxis, kann uns jetzt berichten eine Anruferin. Willkommen in unserer Sendung.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, was ist denn Ihr Problem?
Also ich rufe aus Berlin an und wir sind eine Arztpraxis, also nicht so ein sehr großer Betrieb. Und wir bilden seit 30 Jahren MFAs aus, immer eigentlich drei, in jedem Ausführungsjahr eine. In den letzten Jahren haben wir natürlich erstens zunehmend weniger Bewerbungen bekommen und die Bewerberinnen hatten zunehmend mehr, wie soll man das? Also in der Regel war es so, dass die Deutschkenntnisse einfach schlecht waren. Und da würde ich mir, also wir bilden jetzt nur noch zwei aus, weil wir das gar nicht schaffen, von der Betreuung durch das Team, wir sind eigentlich eine große Praxis, drei Auszubildende zu betreuen, weil der Aufwand so viel höher ist durch diese wirklich schwierigen Sprachkenntnisse. Und wir sind eine onkologische Praxis, das heißt, bei uns sind Krebspatienten, da muss man gut verstehen und auch relativ gut sprechen. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass man da mehr, also ich wüsste nicht, wie ich an die Eltern, genau, der zweite Punkt war, dass die jungen Frauen mit Migrationshintergrund teilweise ein bisschen anderes, wie soll ich das sagen, also bei denen ist Familiengründung unheimlich wichtig. Und wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung, dass viele von denen in der Ausbildung schwanger werden, in der Ausbildung die Kinder kriegen und dann oft nicht fertig machen, weil die Familie eben dieses Bild vermittelt denen wahrscheinlich, aber ich wüsste auch nicht, wie ich an die Mütter da rankäme oder an die Familien, um denen klarzumachen, wie wichtig es ist, auch eine Ausbildung mal abzuschließen. Wir haben jetzt inzwischen 4 verloren dadurch, die innerhalb der Ausbildung dann eben schwanger wurden, Kind gekriegt haben und letztendlich nicht wiedergekommen sind. Und das sind so Punkte, da würde man sich als kleiner Betrieb einfach auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Hilfe durch die Berufsschulen. Ich weiß nicht genau, wer uns da helfen kann. Aber ja, wie gesagt, so ist die Situation.
Das ist ein starkes Schlusswort fast schon. Aber Frau Herrmann, nehmen wir mal nur die Sprache raus. Wie helfen Sie, dass Sprachbarrieren gerade für eine onkologische Fachpraxis nicht so hoch sind?
Ich kann es nur im Gesamtpaket beantworten. Es tut mir leid. Und ich mache es kurz. Ich verweise auf ein wunderbares Projekt, das wir in der Städteregion Aachen haben. Das heißt Mittendrin. Gerade wenn es um die Migration und die Ausbildungsmenschen in Migration geht, dann werfen wir uns auf die jungen Mütter und die geflüchteten jungen Frauen und gehen über diese Frauen in die Familie. Das heißt, wir stellen erstmal Kontakt her, überhaupt in die Familien, auch dort zu den jungen Frauen und jungen Männern, die in Ausbildung gehen könnten, und bringen uns sozusagen in Beziehung. Und da hinein kommt dann Spracherwerb, Regelungen zu Behörden, Ausbildungsplätze aufsuchen, Betriebspraktika anleihen und so weiter und so fort. Dieses Projekt Mittendrin ist so geil erfolgreich. Wir haben Wartelisten ohne Ende.
Jung, arbeitslos und mit welcher Perspektive? Trotz schwieriger Ausgangslage in den Job, das war Campus und Karriere. Danke an die Gäste Jens Peik, MdB SPD Dortmund, Mitglied und Berichterstatter im Arbeits- und Sozialausschuss des Deutschen Bundestags, Christina Herrmann vom Verein Pro Arbeit Aachen, Matthias Schulze-Böing vom Verein Beschäftigungspolitik Kommunal. Danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen, sagt Henning Hübert.